Es ist ein ungleicher Kampf. Auf der einen Seite stehen Behörden und Regierungen, renommierte Institute wie die Berliner Charité. Auf der anderen Seite steht Dr. Klaus Retzlaff. Dr. Retzlaff zweifelt an der Sicherheit von mRNA-Impfstoffen. Er warnt vor ihnen und fordert einen Impfstopp. Damit widerspricht er der bis heute öffentlich vertretenen Auffassung, die Impfung hätte mehr genutzt als geschadet. Er widerspricht damit dem Paul-Ehrlich-Institut, dem Robert-Koch-Institut. Warum er das tut und warum er damit doch nicht ganz alleine ist, werden wir ihn nun fragen. Wir begrüßen den theoretischen Physiker Klaus Retzlaff. Guten Tag.
Ja, einen schönen guten Tag.
Vor 3 Jahren haben BioNTech-Pfizer ihre Studienergebnisse vorgestellt. Wenige Wochen später begann die Impfkampagne. Wann haben Sie sich entschieden, sich diese Impfung genauer anzuschauen?
Naja, die Entscheidung unserer Gruppe, diese Impfungen genauer unter die Lupe zu nehmen, die begann natürlich in dem Moment, als die Impfkampagnen losgingen und uns auch Impfdosen zur Verfügung standen, das heißt den Medizinern unter uns. Das hat uns die Gelegenheit gegeben, uns die Impfchargen genauer anzugucken. Einerseits mittels Dunkelfeldmikroskopie, weil das sehr kontrastreich ist. Und dort haben wir also dann ganz viel erstmal seltsame Verunreinigungen gesehen, die da hätten gar nicht drin sein dürfen. Die Größen haben größer als Blutplättchen. Wenn man an die Good Manufacturing Practice denkt, dann ist es so, dass das ja alles gefiltert sein muss, aber offensichtlich gar nicht richtig gefiltert war. Und schon allein die Tatsache, dass dort eine Menge von Objekten drin zu finden waren, die nicht hätten drin sein dürfen, einfach als Verunreinigungen, bedeutet, dass also hier die Qualitätsprüfung nicht in der vorschriftsmäßigen Form stattgefunden hat. Wir haben dann weitere Untersuchungen durchgeführt, außer der Dunkelfeldmikroskopie mit energiedispersiver Röntgenspektroskopie, haben dort eine ganze Reihe von metallischen Verunreinigungen gefunden, toxische Substanzen, sogar radioaktive Substanzen wie Cäsium. Wir hatten also den Eindruck, dass hier, sagen wir mal, dieser Produktionsprozess mit der heißen Nadel gestrickt wurde. Und schon allein diese Feststellung hätte einen Impfstopp nach sich ziehen müssen.
Sie haben also Verunreinigung festgestellt. Wenn Sie die feststellen können, dann können das ja sicherlich auch andere, zum Beispiel staatliche Stellen. Was wissen Sie über die Untersuchung staatlicher Stellen zu diesen Fragen?
Ja, na, das ist ja eigentlich bekannt. Es gab ja die Gerichtsverhandlungen, als es um die Impfpflicht der Soldaten gegangen ist. Und dort wurde ja auch die Frage gestellt, was ist denn mit solchen Informationen, dass Verunreinigungen in diesen Impfdosen zu finden sind? Wird denn das vom Paul-Ehrlich-Institut geprüft? Und da war die Antwort, also wenn wir das machen würden, dann müssten wir neue Mitarbeiter einstellen. Das wird gar nicht durchgeführt. Und im Übrigen hätte das jedes Labor, jeder Apotheker, jeder, der über ein Mikroskop verfügt, ganz leicht machen können. Also es war simpel zu prüfen. Und es haben auch viele festgestellt, diese Verunreinigung. Die haben wir auch veröffentlicht in unserer Sammlung erste Ergebnisse. Also das hätte man leicht prüfen können.
Jetzt sprechen Sie immer von wir. Ich habe vorher gesagt, sind ja nicht alleine. Sind Sie nicht? Sie selber sind theoretischer Physiker und damit ja zunächst mal fachfremd. Wer ist denn da noch dabei?
Genau, unser Team, das sind Mediziner, Ärzte, Biologen, Naturwissenschaftler, also insbesondere Physiker, deswegen konnten wir natürlich auch solche besonderen Untersuchungsmethoden wie energiedispersive Röntgenspektroskopie oder Flugzeitmessungen, also Time of Fly nennt sich das, womit man also dann zum Beispiel die Lipid-Nanopartikel genauer analysieren kann, durchführen. Also das ist ein international vernetztes Team. Also wir haben sozusagen Kollegen aus aller Welt.
Wie sehen Sie sich? Machen Sie das als Hobby? Würden Sie das als Forschung bezeichnen? Wie professionell ist Ihre Untersuchung?
Also die Untersuchung ist ja von Fachleuten, von Kapazitäten jeweils auf ihrem Gebiet durchgeführt worden. Insofern hat hier sogar ein interner Peer-Review-Prozess stattgefunden. Ich selber bin, wie gesagt, theoretischer Physiker, komme natürlich fachlich aus einem ganz anderen Bereich, hatte aber eben mich vor allen Dingen mit den Statistiken befasst, die jetzt sozusagen die angebliche Pandemie betroffen haben, habe dann sehr schnell festgestellt, habe da auch publiziert zu, dass also von einer Pandemie gar nicht die Rede sein kann. Das war eine Testpandemie, das ist also statistisch beweisbar, dass beispielsweise die Feststellung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite, die hatte zu einem Zeitpunkt stattgefunden. Da herrschte epidemiologisches Rauschen. Also die meisten Testergebnisse, auf die man sich ja berufen hat, das waren falsch positive Testergebnisse.
Sie selber sprechen da von einer konspirativen Wissenschaft, einer Wissenschaft im Geheimen. Was meinen Sie damit?
Das ist eine kritische Bemerkung. Normalerweise muss Wissenschaft frei forschen dürfen, muss ohne Verhaltenszumutung auch die Ergebnisse publizieren dürfen, ohne dass ein Wissenschaftler damit seine berufliche Karriere oder so gefährdet. Wir sind jetzt in einer Zeit, in der das nicht so einfach möglich ist. Das heißt, wir haben eine Reihe von renommierten Wissenschaftlern unter uns, die aber sich scheuen müssen, das, was sie wissen, öffentlich zu machen. Und insofern kann man hier von Conspiracy Science sprechen, nämlich, dass diese unter dem Radar der Öffentlichkeit ihre Untersuchungen machen und dann gibt es sozusagen natürlich dann doch nicht mehr das Konspirative, sondern das Öffentliche und in dem Sinne bin ich eben auch der Sprecher der Gruppe. Ja, also das ist ein Unzustand, dass man Schwierigkeiten bekommt, wenn man wissenschaftliche Ergebnisse findet, die der Politik oder den politischen Zielstellungen widersprechen. Das darf es nicht geben.
Man könnte ja meinen, das hätte sich mittlerweile geändert. Also die Impfkampagne ist ja mittlerweile durch. Das bedeutet, man muss jetzt nicht mehr dafür sorgen, dass die Leute sich impfen lassen. Und jetzt kann man ja möglicherweise auch die zu Wort kommen lassen und sich das genau anschauen, die das kritisieren. Stellen Sie das fest?
Naja, ich kann feststellen, dass das zumindest totgeschwiegen wird. Es gab ja vor kurzem ein Symposium in Berlin, welches von der AfD organisiert wurde. Dort waren auch sehr viele Wissenschaftler vertreten, haben Beiträge gebracht, die also alle dafür sprechen, unisono, dass es einen sofortigen Impfstopp geben muss und eine Aufarbeitung dieser gesamten Affäre. Darüber ist praktisch überhaupt nicht berichtet worden. Jedenfalls nicht so, dass es mir aufgefallen wäre.
Wenn das, was Sie da mit Ihren Kollegen gemacht haben, jetzt keine Raketenwissenschaft ist, sondern dass das eigentlich in normalen Laboren auch gemacht werden kann, warum glauben Sie, wird das nicht gemacht?
Wir beobachten ja seit Beginn der Impfkampagne, dass wir eine Übersterblichkeit in Deutschland haben, die nicht erklärt ist. Ich habe es schon sehr frühzeitig diesbezüglich Strafanzeige gestellt wegen fahrlässiger Tötung. Der ist nicht nachgegangen worden, also sowohl von Seiten Staatsanwaltschaft, Oberstaatsanwaltschaft, Generalstaatsanwalt, Minister. Es hieß immer, ja, das sind nur Korrelationen, die beweisen ja keine Kausalität. Wir wissen aber mittlerweile auch von den pathologischen Untersuchungen, dass es hier sehr wohl kausale Zusammenhänge gibt. Und die Todesfälle sind ja nur der Gipfel des Eisbergs. Man hat natürlich auch viel, viel mehr Nebenwirkungen, wozu wir auch statistische Untersuchungen gemacht haben, sodass weder von sehr selten oder selten die Rede sein kann, sondern diese Impffolgen sind recht häufig sogar dann zu sehen, vermutlich bei allen Geimpften, auch wenn die jetzt nicht manifest werden, gleich durch irgendwelche Symptome. Wir haben zum Beispiel Dunkelfeldaufnahmen gemacht, vom Blut Geimpfter und Ungeimpfter natürlich aufgrund unserer geringen Kapazitäten nur kleine Kohorten. Deswegen ist das, es müsste dem eigentlich nachgegangen werden. Und da haben wir gesehen, dass man ganz klar zwischen geimpften Blut und nicht geimpften, also dem Blut nicht geimpfter unterscheiden kann. Also wir haben da eine KI drauf angesetzt, die darauf trainiert wurde und die hat bisher zu 100% unterscheiden können, wenn ein Blut von einem Geimpften ist und wenn ein Blut nicht von einem Geimpften ist.
Moment, das bedeutet auch 2 Jahre nach der Booster-Kampagne kann ich Ihnen jetzt eine Blutprobe von mir geben und von meinem Bruder. Ich bin geimpft, mein Bruder ist nicht geimpft und Sie werden sagen können, wer der geimpft ist und wer nicht der geimpft ist.
Die KI wird das machen. Es haben Heilpraktiker, die also Dunkelfeldmethodiken einsetzen zur Blutbeobachtung, die sehen sowas auch. Aber das Interessante ist ja, dass eine KI ist ja erstmal neutral, da ist also die Subjektivität erstmal nicht gegeben, dass die das auch macht. Ja, und die kann das unterscheiden, ja.
Ich gebe Ihnen jetzt eine Position wieder, das muss ja nicht meine sein, aber die hört man ja oft. Sie sprechen jetzt von Heilpraktikern. Ja, und dann kommen Sie als nächstes noch mit Zuckerkügelchen. Verstehen Sie, worauf ich hinaus möchte?
Naja, das mag man tun, ist ja jedem belassen, darüber nachzudenken. Wir nehmen eine Blutprobe und wir können ja Blutproben aus Blutbanken nehmen von Ungeimpften. Dann werden Sie in diesen ganzen Blutproben sehr, sehr selten Cholesterolkristalle zum Beispiel finden. Wir finden bei allen geimpften Personen eine sehr große Anhäufung von Cholesterolkristallen. Das heißt, da ist der Cholesterinhaushalt gestört und das verweist immerhin auf Beeinträchtigungen der Leber. Und das ist eine systematische Sache, die kann man sehen. Man muss ja bloß durch das Mikroskop gucken. Und dann kann man sehen, ja, geimpft, nicht geimpft. Es gibt Unterschiede, auch in der Zerfallszeit.
Wie reagieren denn die Hersteller auf ihre Ergebnisse? Haben Sie sich schon mal an BioNTech gewendet?
Wir haben uns an alle staatlichen Stellen gewendet, an alle Abgeordneten, wir haben unsere Dokumente an 5000 Adressen versendet, auch an die zuständigen Stellen, wie das Paul-Ehrlich-Institut, RKI etc. Es gibt keine Reaktion darauf.
Würden Sie sagen, Sie und Ihre Mannschaft, Sie wissen jetzt, wie mRNA funktioniert und das ist jetzt für Sie ausgeforscht? Oder braucht es da noch weitere Forschung und in welche Richtung könnten die gehen?
Also ich würde das mal so zusammenfassen. Wir wissen, dass von dieser gesamten Methode, und zwar nicht nur auf SARS-CoV-2 bezogen, sondern dieses Impfprinzip, dieses genetischen Impfstoffs, da konnte man von Anfang an wissen, und zwar schon auf Basis des Sekundarschulbiologieunterrichts, wie das Immunsystem funktioniert, dass diese Impfungen nicht wirklich funktionieren können und auch nicht sicher sein können. Dennoch wäre viel zu forschen. Es ist auf dem Gebiet auch schon viel geforscht. Diese Forschungen sind ja schon über 30 Jahre alt zum Teil. Es hat nie richtig funktioniert. Und es ist eine Aufgabe, sich durch diese ganzen Papiere, durch diese Paper und Dokumente durchzuarbeiten. Insofern würde ich jetzt nicht sagen, dass wir erschöpfend über diese Impfstoffe Bescheid wissen. Wir wissen insofern erschöpfend darüber Bescheid, dass es einen Impfstopp geben müsste, aus unserer Sicht.
Die mRNA-Kampagne war offensichtlich ein Erfolg, und zwar aus Sicht derjenigen, die das zu entscheiden haben. Beispielsweise Zulassungsbehörden oder diejenigen, die die Sicherheit kontrollieren müssen. Denn wenn Sie das nicht als Erfolg betrachten würden, dann würden Sie ja nicht neue mRNA-Präparate in Richtung Markt bringen. Was wird da kommen in den nächsten Jahren?
Naja, man will ja im Prinzip alle möglichen Impfungen auf diese mRNA-Technologie umstellen. Man hat hier praktisch diese Dämme, die es bisher gab, niedergerissen. Das bedeutet aber, dass alle Impfungen weit größere Risiken bergen, als das bisher der Fall war.
Die Impfstoffforschung schreitet mit großen Schritten voran. Vor 3 Monaten wurde ein Impfstoff gegen RSV in der EU zugelassen. Er wird werdenden Müttern gespritzt. Über die Plazenta wird das ungeborene Kind immunisiert. Das Präparat kommt aus dem Hause Pfizer. Wir sprachen aber über ein anderes Produkt aus dem Hause BioNTech-Pfizer, über die Covid-19-Impfung. Dieser Kassenschlager brachte im vergangenen Jahr 56 Milliarden Dollar Umsatz. Wir bedanken uns bei dem theoretischen Physiker Dr. Klaus Retzlaff. Er engagiert sich beim Expert Council, einer internationalen interdisziplinären Vereinigung zur Überprüfung von Impfstoffen. Herr Retzlaff, danke für Ihre Zeit.
Ja, gerne.